Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Bodo Jansen. Ein Mann, der nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen führt, sondern vor allem eine Bewegung ins Leben gerufen hat, die zeigt, wie Führung wirklich funktioniert. Menschenzentriert, wertschätzend und mit einem tiefen Sinn für Verantwortung. Sein Weg ist außergewöhnlich. Vom BWL-Studenten, der durch eine Entführung plötzlich mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert wurde, über den unerwarteten Einstieg ins Familienunternehmen nach dem tragischen Verlust seines Vaters bis hin zu einem Unternehmer, der durch eine radikale Kulturveränderung nicht nur sein Unternehmen, sondern auch sich selbst völlig neu ausgerichtet hat. Sein berühmter Abstalsboom-Weg zeigt, dass Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Er beweist, dass Führung keine Frage der Kontrolle ist, sondern des Vertrauens. Dass wahre Wertschöpfung durch Wertschätzung entsteht und dass Unternehmen Orte sein sollen, an denen Menschen wachsen können, beruflich wie persönlich. Heute sprechen wir über seinen Weg, seine Erkenntnisse und darüber, wie wir als Unternehmer Verantwortung übernehmen können für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und vor allem für uns selbst. Sein Lebensmotto ist: Menschen stärken. Freue dich auf ein Gespräch voller Klarheit, Tiefe und echter Inspiration. Willkommen bei Bock auf Business. Willkommen, lieber Bodo Jansen.
Moin, lieber Dirk. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Bodo, die Einstiegsfrage, die trifft jeden. Stell dir mal vor, du bist heute Nachmittag, morgen nicht mehr da. Was erzählen denn deine Mitarbeiter über dich?
Da müssten wir sie jetzt tatsächlich fragen, wenn ich mich vorstelle. Wenn ich mich vorstelle, sage ich ganz gerne, wie ich heiße. Aber wer ich bin, das weiß ich nicht, weil für meine Frau bin ich der Ehemann, für meine Kinder der Vater, für meine Mitarbeiter bin ich vielleicht ein Vorbild, für manche ein Vollpfosten. Also das hängt ja immer sehr davon ab, ne, wer mich gerade betrachtet. Und ich glaube, dass es Mitarbeiter gibt, die für sich in ihrer Entwicklung wertvolle Impulse erfahren haben und sehr dankbar auf die Zusammenarbeit mit mir zurückschauen. Dann wird es aber auch Menschen im Unternehmen geben, an denen ist die Entwicklung oder die Möglichkeit der Entwicklung bisher vorbeigegangen. Die werden sagen, das ist ein Geschäftsführer wie jeder andere. Und dann gibt es vielleicht auch Menschen, die sind mit bestimmten Vorstellungen ins Unternehmen gekommen haben sie dort nicht wiederentdeckt und sagen, Mensch, ja, ich weiß gar nicht, was der will.
Ja, ganz spannend. Ja, also ich denke mal, du hältst ja viele Vorträge und hast ja auch wirklich wahnsinnig tolle Bücher geschrieben über Führung. Erzähl doch mal ganz kurz, ohne jetzt mal groß einzusteigen. Du hast den Abstalsbubenweg ins Leben gerufen. Was ist das denn ganz genau?
Ja, letztendlich ist der Upstats-Bohmweg Ausdruck einer Haltung. Und die dem vorausgehende Frage ist der Mensch für mich Mittel oder Zweck? Und bis zu dem Upstats-Bohmweg, bis zu Beginn des Upstats-Bohmweges war der Mensch für mich Mittel zum Zweck Wirtschaft. Dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft dem Menschen? Und bis dahin konnte ich die Frage ganz einfach beantworten. Der Mensch war für mich kein Subjekt, sondern ein Objekt, das dazu dient, dem Unternehmen wirtschaftliche Stärke zum Beispiel auch zu verleihen. Und während der Zeit im Kloster nach einer Mitarbeiterbefragung, die nicht gut für mich ausgegangen ist, kam es dann ja zu einem sogenannten Paradigmenwechsel, so wie es der Harvard Business Manager auch beschrieben hat. Und im Rahmen dieses Paradigmenwechsels habe ich dann eine andere Antwort auf diese Frage gefunden. Ne? Wer dient denn eigentlich wem? Und seitdem dient die Wirtschaft dem Menschen, diene ich als in meiner Rolle als Unternehmer, in meiner Rolle als Führungskraft dem Menschen. Und zwar in einem Sinne, die ihm dabei hilft, die an ihn gestellten Aufgaben wunderbar zu erledigen, die ihm dabei hilft, seiner Persönlichkeit entsprechend sich einbringen zu können, die ihm dabei hilft, sich voll mit seinen ganzen Talenten und dem, was diesen Menschen ausmacht, dem hinzugeben, was ihm wirklich Freude bereitet. Und ganz nebenbei trägt es dann auch noch zur Entwicklung des Unternehmens bei.
Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wünschen sich im Kern her viele Unternehmer, Nur so, wo ist da der rechte Glaube an diesen Weg, dass das auch funktioniert? Wie hast du den, wie konntest du dem Weg vertrauen oder wie bist du da rangegangen, dass du diesen Weg dann auch vertrauen hast können?
Ja, ich glaube, die Erkenntnis, es war erstmal wichtig, was hat denn überhaupt zu dieser Fehlentwicklung geführt? Und das war nämlich nicht das Vertrauen, sondern das war Angst. Du hast es gerade beschrieben, dass mein Vater verunglückt ist im Jahr 2007, kurz nachdem ich den Einstieg ins elterliche Unternehmen gefunden habe. Und ich hatte ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich wusste eben nicht, was das jetzt für mich bedeutet. Ich hatte das BWL-Studium abgebrochen, das Sinologie-Studium abgebrochen. Klar, ich hatte mich parallel selbstständig gemacht und das auch erfolgreich. Aber dann von heute auf morgen die Führung eines Unternehmens zu übernehmen mit damals 400 Mitarbeitern, das hat mich natürlich total verunsichert. Und ich hatte, ohne mir dessen bewusst zu sein, auch Angst. Und was mache ich, wenn ich unsicher bin und auch Angst habe? Ich versuche, Sicherheit zu gewinnen und habe daraufhin eben direkt unmittelbar nach dem Tod meines Vaters Instrumente eingesetzt, Managementsysteme erarbeitet und installiert, die mir das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit geben, dass ich verstehe, was dort passiert, dass ich keine Überraschungen erlebe, dass ich einfach, wenn du so willst, aus dem Elfenbeinturm heraus das gesamte Unternehmen wie in einem Cockpit, der Pilot in einem Cockpit unter Kontrolle hat. Und die Aussage, mit der ich dann 3 Jahre später konfrontiert wurde, war: Bodo, seitdem du Einzug ins Unternehmen erhalten hast, hat die Bürokratie Einzug erhalten. Und wir wollen eigentlich ja nur jemand sein, Freund sein für jemanden, der bei uns zu Gast ist. Und seitdem du da bist, sind wir 50% der Zeit damit beschäftigt, der Bürokratie Rechnung zu tragen, Prozesse zu gestalten, Checklisten abzuhaken, Dokumentationen zu machen, Budgetbesprechungen zu machen und. Und das war so eine Unzufriedenheit, die entstanden ist. Und die andere, was mir damals nicht so bewusst war, weil wir gerade auf Angst und Vertrauen, du hast ja vom Vertrauen gesprochen, war, dass meine Angst zur Angst der Mitarbeiter geworden ist. Nämlich, diese Bürokratie hat mir nicht nur Kontrolle gegeben, sondern den Mitarbeitern auch das Gefühl vermittelt, ich traue ihnen nicht und ich traue ihnen auch nichts zu. Und wenn du dann jemanden hast, der das Gefühl hat, ihm wird nichts zugetraut, ihm wird nicht vertraut und wir sie dann noch als Objekte behandeln, die austauschbar sind, ja, dann wird jeder für sich an seiner eigenen Nase erkennen, was will ich dann noch hier? Wenn ich eh ersetzbar bin und der mir nichts zutraut, was soll ich dann als Mitarbeiter hier? Und das ist ja das, was ich erlebt habe. Das heißt, die Quelle, ja, dieses oder der Anlass dafür, überhaupt in die Entwicklung zu gehen, war erstmal Angst, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und erst über die Auseinandersetzung mit der Herausforderung, mit den Problemen, die da waren und der Aufforderung von meinem heutigen noch Mentor, eben nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, begann ja ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, der nicht im Unternehmen begann, sondern der bei mir in und im Umgang mit meiner Persönlichkeit begann. Und erst über diesen Prozess, dieses sich selbst Kennenlernens, habe ich dann auch das Vertrauen wieder entdeckt. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Worum geht es bei Selbstführung? Bei Selbstführung geht es um Selbsterkenntnis. Und wenn ich mich selbst ein bisschen kennengelernt habe, und zwar mit dem, wie ich wirklich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen, ich also weiß, wer ich bin oder versuche zu verstehen, wer ich bin, dann entsteht auch das Vertrauen. Und über die Rumination, sagen die Mönche, das Wiederkäuen auch meiner Vergangenheit, die Entführung hast du angesprochen, den väterlichen Absturz, die Krise, über die Rumination, also das Reflektieren all dieser Missstände und Misserfolge und dann das Bewusstsein, dass aus all diesen Krisen heraus dann doch eine Entwicklung möglich geworden ist, hat das Vertrauen natürlich auch gestärkt. Ja, weil die einen zerbrechen an Krisen, während andere an Krisen wachsen. Und wenn wir ein paar Mal die Erfahrung machen, dass die Ausgangslage für jede Entwicklung in der Regel eine Krise ist, die Heldenreise, ja, wenn ich an C.G. Jung denke, es ist ja eigentlich immer so eine Heldenreise. Der Schweißer, Psychiater und Arzt hat ja auch Selbstwerdung als Heldenreise beschrieben. Und jede Heldenreise beginnt erstmals alles in Ordnung. Und dann gibt es ein großes Problem und der Held, ja, stürzt sich in die Untiefen des Meeres und überwindet große Widerstände, um dann an das zu gelangen, was er als Schatz bezeichnet. Ja, und so war es ja letztendlich bei mir auch, das immer wieder erkennen zu dürfen, dass unser ganzes Leben eigentlich wie so eine Heldenreise ist von jedem von uns. Es gibt Probleme, wir lösen die Probleme und im Anschluss an dieses Problem entsteht etwas, wofür es sich gelohnt hat einzusetzen.
Wow. Jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung. Also zum einen natürlich dieses Thema, gehen wir auf die Selbstführung. Ich finde das ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Du hast es angesprochen. Also das war dein erster Schritt im Grunde. Wenn du jetzt mal schaust, wir haben, also ich sagte ja, ich betreue viele Unternehmer oder viele Unternehmer, ich bin mit vielen Unternehmern zusammen, die eben gerade vor dieser Situation stehen. Sie sind sehr in der Kontrolle drin. Und ja, Mensch, wie soll die Unternehmung ohne mich funktionieren? Wie soll das denn klappen, wenn da nicht nochmal abends jemand kurz drüber schaut und die Entscheidungen fällt und so weiter? Was wäre denn deine Idee für den Unternehmer, was er denn jetzt da am besten machen soll, wie er sich da Stück für Stück löst aus dem eigenen, aus dieser eigenen Abhängigkeit hin zu einem ganz anderen Führungssystem?
Ich glaube, dass das erst einmal etwas sehr Persönliches ist und jeder Mensch, egal in welcher Rolle er sich auch gerade befindet, sich erstmal seiner Absicht bewusst werden darf. Also sagt ja auch Simon Sinek, start with why. Und ich glaube, dass alles Folgende von der Absicht abhängig ist, die ich habe. Und ich glaube, mit Blick auf die Absicht ist es elementar, sich dort selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ich mache das ganz einfach deutlich am Beispiel eines gedeckten Tisches. Ich bin jetzt zu Hause und heute Morgen, da sollte ein Tisch gedeckt werden. Das ist das Was. Was wird gemacht? Ein Tisch wird gedeckt. So, das ist ein normaler Tag in der Woche. Ja, dann ist das, wie ich den Tisch decke, abhängig von dem, wofür ich ihn decke. Wofür decke ich den Tisch? Dass alle Kinder und die Frau und ich möglichst einfach und gut ausgestattet mit Nahrungsmitteln dann in den Tag kommen. Und dann sieht der Tisch aus, wie er aussieht. 5 Müsli-Schalen etc. pp. Ja, und das, was wir tun, ist aber nicht so entscheidend wie das Wie und wofür wir etwas tun. Wenn ich jetzt ein paar Wochen zurückspule, dann ging es auch darum, den Tisch zu decken. Aber das Wofür war ein ganz anderes. Nämlich das Wofür war bestimmt durch den Geburtstag meiner Frau. Und das Wofür bedeutete, Ziel ist es, dass dieser gedeckte Tisch in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines Kindes leuchten lässt. Also ein ganz anderes Wofür, als das einfach gut in den Tag zu kommen. Und dementsprechend sah der Tisch auch aus. Also das, wofür wir etwas tun, hat immer Einfluss auf das, wie wir etwas tun. Und dieses Start with Why, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich habe mich ja mit Beginn des Obst als Bohm-Weges für eine Absicht entschieden, die darin besteht, Menschen zu stärken. Und wenn das meine Absicht ist, vielleicht sogar mein Lebensmotto ist, der Sinn meines Lebens darin besteht, mich als Mittel zum Zweck dafür zu nutzen, dass Menschen gestärkt werden, psychisch, physisch und sozial, dann darf ich mir ja die Frage stellen oder ich muss mir die Frage stellen, wie sieht eine Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht ein Angebot aus, das Menschen stärkt? Wie sieht ein Produkt aus, das Menschen stärkt? Und dann verbringe ich eigentlich die Zeit meines Lebens und auch beruflichen Lebens damit, praktische Antworten auf genau diese Fragen zu stellen. Und dann will ich dir da ganz konkret ein Beispiel dafür geben, gar nicht so sehr, weil wir führen ja überall, im Unternehmen, in der Familie, ja, ein praktisches Beispiel, weil ich jetzt gerade im Homeoffice sitze, das Beispiel, dass Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Weil wenn ich ein Motto habe, ja, Menschen stärken, dann braucht es ja ein klares Bild davon, was bedeutet denn das für mich? Ja, und für mich bedeutet das zum Beispiel, dass Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Oder dass Menschen aus der Angst heraus zurück ins Vertrauen finden. Weil nichts kostet einem Unternehmen mehr Zeit, Geld und Energie als Angst. Dass Menschen sich den Herausforderungen stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Ja, dass Menschen vielleicht immun sind gegen diese Widrigkeiten in unserem Umfeld, gesellschaftlich, politisch, und sich dadurch nicht runterreißen lassen. Ja, es gibt einen ethischen Begriff aus der ethischen Philosophie, der heißt Eudaimonia. Und Eudaimonia heißt innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren. Und wenn das mein Ziel ist, wenn das das Menschenstärken für mich bedeutet, dann schaue ich natürlich, wie geht das? Ja, und das ist ein praktisches Beispiel dafür, weil ich gerade zu Hause bin. Es ist gar nicht so lange her. Da haben meine Kinder oder unsere Kinder, die haben im Garten gespielt mit einem Ball. Es war ein starker Wind. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, sehe ich einen See und da ist noch so ein kleiner Kanal, also überall Wasser. Und dann ist der Ball ins Wasser geflogen von dem Wind, ist rübergetrieben auf eine Wiese, wo ganz große Galloway-Rinder sind. Da trauen sich die Kinder nie hin. Und der Landwirt, der dort ist auch so ein bisschen mysteriös. Und dann kamen die zu mir: Papa, Papa, ja, unser Ball ist weg. Okay, ja, dann holt ihn. Nein, das trauen wir uns nicht, das sind die Kühe und der Landwirt, das trauen wir uns nicht. Sag ich, ja, wenn ihr euch das nicht traut, dann ist der Ball weg und ich hole euch keinen neuen. Ich traue euch das zu, macht das mal, holt den mal bitte. Ich hole euch keinen neuen Ball, wenn der weg ist. Und da war das Geschrei natürlich groß und jeder, der Kinder hat, der weiß, die Kinder so mit runtergehängten Schultern nach vorne gebeugt, dann ja, Augen zu, Mund auf, Schultern runter, dann vor einem stehen, also sie sind nicht aufrecht, sondern sie sind eigentlich total gebeugt. Und nichtsdestotrotz bin ich da hart geblieben und dann sind sie eben doch, haben sich ans Herz gefasst und losgegangen und meine Frau und ich haben aus dem Fenster geguckt und nach einer gewissen Zeit sahen wir die kleinere von den beiden mit dem Landwirt, ja, und im Kescher auf der Schulter über die Wiese mit den Galloway-Rindern gehen und sie war immer noch so ein bisschen geduckt und vorsichtig. Und dann kam sie nach 10 Minuten wieder mit dem Ball und dann lief sie schon aufrechter. Und als sie dann danach wieder nach Hause kam, stand sie plötzlich ganz groß aufrecht und stolz da und sagt: Siehst du, Papa, ich hab's geschafft.
Mega.
Und das ist dieses Jahr, dass die Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Das heißt, es besteht darin, dass ich den Menschen etwas zutraue, ihnen die Möglichkeit gebe, ihre Fähigkeiten zu testen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden und ihnen den Rücken stärke. Und einer unserer Köche hat das mal so ganz wunderbar gesagt, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Und das ist, glaube ich, so diese Haltung, ne? Das ist ja ein bisschen so die Haltung eines Vaters, vielleicht auch einer Mutter, die haben ja immer unterschiedliche Rollen auch, so im Umgang mit den Kindern. Und im Kloster ist es ja so, da heißt der Abt ja auch Abbas, ne? Ist ja der Vater. Also wenn wir dann so ein Stück weit, und im Übrigen werden viele, gibt es ja auch immer aus Sicht der Mitarbeiter eine Verbindung zu ihrer Führungskraft mit Blick auf die Verbindung, die sie zu ihren Eltern hatten. Das ist unweigerlich, ist das so, da wird man immer dran erinnert. Das heißt also, wenn wir uns dieser Rolle bewusst werden als Unternehmer und Führungskraft und uns vielleicht, ohne übergriffig zu sein, ein Stück weit väterlich fühlen in der Aufgabe, Menschen zu stärken, dann gehen wir auch anders mit ihnen um. Und ich war vor kurzem in einem Unternehmen, da war ich mit dem Vorstand und da hatte ich mit 3.500 Mitarbeiter dieses Unternehmen und ich war dann in einem Offsite mit dem Board und da ging es auch um die Frage der Übernahme der Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da haben wir auch überlegt, ja, bei so einem großen Unternehmen spielen KPIs auch eine Rolle. Wir sagten, okay, wie kann ich denn das messen, ob die Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Dem vorausgeht natürlich das Vertrauen auch in sich selbst, die Verantwortung übernehmen zu wollen, aber auch bei mir die Verantwortung zu übergeben. Und da haben wir festgestellt, ja, wir zählen einfach mal die Anzahl der Unterschriften, die eine Führungskraft heute leistet. Und dann zählen wir die Anzahl der Unterschriften, die eine Führungskraft in einem Jahr leisten muss. Und wenn sich die Anzahl der Unterschriften reduziert hat, dann ist es tatsächlich gelungen, Verantwortung zu übertragen.
Sehr, sehr schönes Bild. Bodo, passt nicht in meine Vorbereitung, ist mir das aber völlig egal. Du erzählst von deinem Warum und es ist sehr, sehr beeindruckend. Wie kamst du zu dem Warum und wo hast du das gefunden oder wo kam es dann wirklich dann quasi, wo war es dir klar, dass es das ist? Weil ich frage diese Frage, viele Unternehmer, die sind so in was reingeschlittert, haben auch vielleicht aus einer Idee heraus irgendwas auf die Beine gestellt und schwuppsdiwupps, 20, 30, 40 Jahre später, denkst gar nicht viel drüber nach, muss gar nicht so lang sein und sagt, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und sie haben, wenn du mal tiefer bohrst, vielleicht sogar eine ganz andere Leidenschaft. Wie bist du da drauf gekommen und was kannst du uns mitgeben, dass da gegebenenfalls jemand dieses Warum hat, das dann nachher so auch inspirierend ist, um die Mitarbeiter ein bisschen mit anzuzünden, im positiven Sinne?
Also bei mir war es ja eben ausgelöst durch die Ohnmacht, die entstanden ist durch die Krise. Ja, diese Angst, ne? Die Mitarbeiterbefragung, alles, was wir brauchen, um besser arbeiten zu können, ist ein anderer Chef als Bodo Jansen. Das war ja die Aussage, mit der ich konfrontiert worden bin. Und aus dieser Ausweglosigkeit heraus dann eben ins Kloster gegangen bin, um Antworten auf die Frage zu finden, wie geht eigentlich Führung? Ja, und dann war ich halt im Kloster, im Stadtkloster der Benediktiner und bin dort Anselm Grün begegnet. Und dort waren es vier Aussagen, die dann doch dazu beigetragen haben, dass sich nicht nur mein Lebensführungsbild, sondern auch das Führungsbild im Unternehmen einfach um 180 Grad gedreht haben. Und diese vier Aussagen war die erste: nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Die zweite war: Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Die dritte ist: wer fragt, führt und nicht wer Antworten gibt. Und die vierte war: Reflexion ist produktiver als Aktion. Und letztendlich, das, was du gerade gefragt hast, bezieht sich vollständig auf diese erste Aussage. Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Im fachlichen Bereich ist uns das selbstverständlich. Nur wenn ich selbst gelernt habe, Bücher zu führen, kann ich anderen zeigen, wie es geht, Bücher zu führen. Nur wenn ich selbst weiß, wie es geht, zu kochen, kann ich anderen zeigen, wie es geht, zu kochen. Aber im Bereich der Führung setzen wir das immer voraus, dass die Menschen das können. Da werden dann gute Fachkräfte zu Führungskräften und dann wundern wir uns, dass kein Mensch behandelt werden will wie eine Zahl und kein Mensch behandelt werden will wie die Zutaten einer Suppe, sondern dass wir nicht mit Objekten, sondern mit Subjekten zu tun haben. Also es war dann schon klar, okay, ich muss lernen, mich selbst zu führen. Das ist die Voraussetzung. Gut, aber wenn ich mich selbst führen will, wohin will ich mich denn führen? Worum geht's denn überhaupt? Darüber machen wir uns ja, oder ich habe mir bis dahin gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich geführt pro Tag in die nächste Besprechung, in die nächste Besprechung, in den nächsten Businessplan. Das ist ja dieses Hamsterrad, in dem sich, glaube ich, ganz viele Unternehmer auch bewegen, dass sie gar nicht über den Tellerrand des Unternehmens hinausschauen, gar nicht über den Tellerrand des Alltäglichen hinausschauen im Sinne des beruflichen Kontextes. Sie sind in ihrer Perspektive mit Blick auf das Unternehmen gefangen und denken weniger über Lebensführung nach als über Unternehmensführung. Und dann funktionieren sie einfach, sind sich aber gar nicht oder denken nicht darüber nach, was denn das Unternehmen für sie im Leben bedeutet, worum es dort geht, weil sie den Abstand gar nicht finden, weil der Alltag sie so sehr vereinnahmt. So, und diesen Abstand habe ich mir gegönnt, habe ihn mir erarbeitet und bin einfach raus aus dem Unternehmen immer wieder, um mit Abstand zum Unternehmen die für mich wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. Wer bin ich? Was will ich? Und was ist denn das, wofür ich jeden Tag aufstehen möchte? Völlig losgelöst vom Unternehmen. Und dann habe ich von Anselm eben Wege aufgezeigt bekommen, die mir Hinweise, die so Zeichen am Weg, ja, Wegweiser bekommen, die mir dabei helfen sollten, Antworten auf diese Frage zu finden. Und das eine war die Reise in die Kindheit. Was war das, was ich als Kind geliebt habe zu tun und welche Verbindung gibt es zu dem, was ich heute mache? Dann das Trial and Error, das Ausprobieren und natürlich das Betrachten von Krisen, weil in den Krisen unseres Lebens sind wir uns selbst am nächsten. Dann konzentrieren wir uns, jeder Unternehmer weiß das, dass wenn es eng wird, die Wirtschaftlichkeit eng wird, dann wird er sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Dann schaut er, was ist das, was nicht kaputt gehen darf. Ja. Im schlechtesten Fall schaut er nur noch auf die Liquidität und alles andere ist egal. Ja, und so ist das eigentlich auch im Leben, also in Krisen, wenn wir uns als Menschen in der Krise bewegen, dann sind wir uns dem am nächsten, was uns am bedeutsamsten ist. So, und dann hat Anselm mir dazu auch eine Aussage gegeben von Hildegard von Bingen, die heißt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Und ich damals mit meinem Managergeist, okay, je größer die Wunde, desto größer die Perle. Und so habe ich dann meine Entführung, also die maximale Krise, als Mittel zum Zweck dafür verwendet, herauszufinden, was denn das ist, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann bin ich in diesen Schmerz nochmal hineingegangen, ja, der Vergangenheit, vor dem ich immer geflüchtet bin. Dazu neigt der Mensch, ja, vor dem zu flüchten, was weh tut. Aber ich habe halt gelernt, es führt kein Weg an der Angst vorbei, sondern nur durch sie hindurch. Also bin ich durch diese Angst hindurch mit meiner Reflexion in die Krise und habe in Anbetracht dessen, was ich dort erlebt habe, 8 Scheinhinrichtungen, also im Angesicht des Todes, dann mir dort die Antworten finden können auf die Frage, was ist das, was für mich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und dabei heraus kam nicht gleich das Menschenstärken, sondern erstmal eine Vision von glücklichen Menschen. Und in dieser Vision von glücklichen Menschen habe ich damals ein Bild gemalt, das zeigt mich in 30 Jahren in unserem Haus hier sitzend in einem Ohrensessel auf meinem Schoß Enkelkinder, um ihnen zu guten Nacht Geschichten von glücklichen Menschen zu erzählen. Und seitdem habe ich meine Rolle verstanden als jemand, der jeden Tag dafür aufsteht, um in 30 Jahren die Möglichkeit zu bekommen, meinen Kindern eine weitere Geschichte von glücklichen Menschen zu erzählen.
Boah, das ist geil.
Und so ist das als Maßstab geworden. Ja, und dann ist das natürlich total sozialromantisch. Ja, eine glückliche Geschichte von Glück, eine Vision von glücklichen Menschen. Und dann habe ich das spezifiziert und konkretisiert. Was heißt denn für mich glücklicher Mensch? Aha. Ein Mensch, der im Sinne der WHO gesund ist, psychisch, physisch und sozial sich wohlfühlt. Wie kann ich das in einen Zwei-Wort-Satz zusammensetzen? Welcher Zwei-Wort-Satz repräsentiert diese psychosoziale Gesundheit? Okay, Menschen stärken. Und seitdem ist dieses Menschenstärken wie ein Maßstab für meine Entscheidungen. Ist das, was ich heute tue, trägt das dazu bei, dass Menschen gestärkt werden. Wow. Und das ist etwas anderes als sich für Menschen stark machen. Und das ist eigentlich das, was wir häufig erleben, dass sich für Menschen stark machen ist auch manchmal, es springt einem sehr egoistischen Motiv. Ja, sich für Menschen stark machen heißt nämlich, sie auch von sich abhängig machen. Mhm. Und das ist eigentlich, ich will sie ja von mir unabhängig machen. Und das ist natürlich manchmal schmerzhaft. Sowohl für mich als Unternehmer, klar, ne, das ist ja ein bisschen so, wenn man als Eltern dasteht und gebraucht wird, 18, 19, 20 Jahre, und dann plötzlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, du hast es gerade berichtet, dann verschieben sich die Verhältnisse plötzlich und dann werde ich nicht mehr gebraucht und die Kinder gehen ihren eigenen Weg.
Ja.
Und so ist das letztendlich. Und was ich erlebe auch in der Nachfolge ist ganz häufig, da werde ich immer wieder mit dieser Angst auch des Unternehmers konfrontiert, allerdings aus sehr egozentrischen Sichtweisen, dass das, was er oder sie aufgebaut hat, erhalten bleiben muss. Ja, und das ist die Angst, das muss erhalten bleiben und dann lasse ich das nicht los oder ich lasse es zu spät los oder ich führe die Kinder dort hinein und ich begleite ja auch junge Menschen, auch Menschen, die in der Unternehmensnachfolge waren und die machen das dann 10 Jahre gut und die machen das 15 Jahre gut, so wie du gerade beschrieben hast. Und dann stimmt plötzlich irgendwann nicht etwas nicht mehr. Dann kommen die Fragen und dann sind sie unsicher und dann verlieren sie die Lust. Und dann geht das Unternehmen ein Stück weit in die Richtung, die sich keiner wünscht. Und dann das große Problem. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass Angst eigentlich die Quelle dieser Entwicklung ist. Wenn wir so in die Psychoanalytik gehen, und wir arbeiten ja auch unter dem Aspekt der Logotherapie, Viktor Frankl, dann gibt es Angst vor Schuld, Angst, das sind die Urquellen, Angst vor Schuld, Angst vor Leid und Angst vor dem Tod. Und diese Unternehmensnachfolgen, wo die Kinder ein Unternehmen übernommen haben, ihre Eltern, geht meistens die Angst vor Leid voraus. Und du kennst das vielleicht, ich habe Angst davor, enttäuscht zu werden. Und dann hatten die Kinder, waren nicht dazu in der Lage, die Eltern zu enttäuschen. Nämlich zu sagen, hey, das ist dein Unternehmen. Das entspricht aber nicht meiner Würde und meinen Werten und meiner Persönlichkeit. Und aus Angst davor, vielleicht abgelehnt zu werden, haben sie Angst davor gehabt, die Eltern zu enttäuschen und haben dann nicht mehr ihr Leben gelebt, sondern das Leben ihrer Eltern fortgeführt. Und dann gibt es einen Knall.
Super spannend. Also allein das lohnt schon, diesen Podcast anzuhören. Das ist eine ganz, ganz tolle Sichtweise. Nein, nicht nur Sichtweise, es ist Fakt. So, die Versagensangst erlebe ich auch immer wieder in Unternehmen. Also, und die Versagensangst gar nicht so sehr unbedingt zwingend gegenüber sich selbst, sondern tatsächlich zu den vielleicht noch lebenden Vorgängern. Ja, immer wieder. Darf ich dich fragen, Bodo, wie sieht denn heute bei dir Selbstführung aus? Wenn du sagst, früher von, du hast es so schön gesagt, von Sitzung zu Sitzung durch die Firma getrieben, im Hamsterrad gewesen, wie holst du dich zurück, wenn du vielleicht auch mal wieder einen Moment hast, wo das auch mal vielleicht wieder passiert oder du auch ein bisschen getrieben bist? Wie sieht heute Selbstführung aus? Wie gehst du damit um, da auch immer wieder bei dir zu bleiben?
Also für die Selbstführung brauchst du einen Kontext, einen Rahmen. Und diesen Rahmen, den habe ich mir in den letzten 15 Jahren tatsächlich geschaffen, mit dem Kloster als Vorbild, Ora et Labora. Ja, ich habe jeden Tag mindestens 2 Stunden, die ich mich ausschließlich mit diesen Themen beschäftige, der Selbstführung. Also ich stehe morgens um 4 Uhr auf und gehe dann in die Meditation, gehe danach in die Lectio, also Lectio Divina, das ist eine Art des Lesens, wie die Mönche sie betreiben, und versuche aus den Texten, die ich dort lese, danach in die Stille zu gehen, um zu schauen, ob aus diesen Texten in Verbindung zu dem, was ich die Tage zuvor erlebt habe, etwas resoniert, sich eine Verbindung aufbaut. Das heißt, es ist eigentlich ein täglicher Ruminations-Reflexionsprozess, der dort ist, wo ich auch immer wieder überprüfe, bin ich mit dem, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, auf dem richtigen Weg. Und da spielt die Stille und dieses Ora et Labora eine ganz wesentliche Rolle. Die Frage nach dem, gebe ich meinen Terminen Prioritäten oder meinen Prioritäten Termine? Und ich habe irgendwann davon gelassen, meinen Terminen Prioritäten zu geben, sondern meinen Prioritäten Termine. Und dafür müssen mir meine Prioritäten natürlich bewusst sein. Und ich setze mich nicht wesentlich mehr als 6 bis 7 Stunden für das Unternehmen ein. Also das ist auch so eine Frage der Arbeit. Das ist ja auch so ein Unternehmerdenken auch, ne? Also dieses selbstständig, ja. Selbst und ständig, aber ich arbeite immer. Das ist für mich ganz klar, aber die Frage ist, woran arbeite ich am Unternehmen? Arbeite ich an den Menschen im Unternehmen? Arbeite ich an mir selbst? Arbeite ich an der Familie? Also ich habe schon das Bewusstsein, wirklich 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Die Frage ist nur, woran? Und nicht einfach so kopflos in den Tag hineinzugehen und mich in den Angelegenheiten des Unternehmens zu verlieren. Es braucht dort schon diese Ausgewogenheit. Und das merke ich, dass es mir gut tut und eben nicht im Work-Life-Balance zu denken, sondern im Work-Life-Blending zu denken. Ja, dass ich also das eine mit dem anderen verbinde. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Also das klingt jetzt so, der macht nur 6 Stunden fürs Unternehmen. Ja, aber die andere Zeit, die ich an etwas arbeite, wirkt auch auf das Unternehmen, nur nicht unmittelbar. Sondern wirkt vielleicht, dass ich reflektiert und persönlich weiterentwickelt den Menschen begegne.
Ja. Ja. Also bevor ich jetzt nochmal auf dieses Thema Unternehmen und Führung in Unternehmen komme, vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage. Du hast ja gesagt, du bist ins Kloster gegangen und hast dann dort ganz viel gefunden. Bist du der Annahme, also ich möchte jetzt nicht eine geschlossene Frage stellen, aber dennoch, bist du der Annahme, dass ich als Mensch gar keine andere Wahl habe, mein Milieu, mein Umfeld, mein Unternehmen, wie auch immer, zu verlassen, um in diese Wege des Warums zu kommen oder wofür's eher und auch dann in die Chance zu haben und gesagt, jetzt, okay, das ist der Weg und den gehe ich und so will ich sein und so will ich machen und mich täglich reflektieren. Glaubst du, dass das zwingend notwendig ist, dass man da rausgeht aus seinem bestehenden System?
Ich glaube, da spielt ein Begriff eine ganz große Rolle, den wir in Deutschland häufig auch anders betrachten. Und das ist der Gerechtigkeit. Und das betrachten wir häufig als Gleichbehandlung. Das heißt, die Antwort, die ich geben kann, kann immer nur eine individuelle Antwort sein, weil wir alle sehr unterschiedlich sind. Und die Frage ist, was wird mir, meiner Persönlichkeit und meinem Kontext gerecht? Und ich glaube schon, dass es dieses Herausgehen bedarf. Mhm. Allerdings in welchem Maße? Das ist sehr persönlich unterschiedlich. Vielleicht reicht es auch, sich am Tag 5 Minuten Zeit zu nehmen. So begann das nicht bei mir, aber das war so der Zwischenschritt nach dem Kloster, dass ich eben angefangen habe, pro Tag mir auch meine Zeiten dafür zu nehmen, genau diese Fragen zu beantworten. Und manche brauchen halt den intensiveren Einschlag. ja, um das zu tun. Und manche brauchen eine Krise. So war es ja bei mir auch. Also den wenigsten gelingt es, aus einem Bewusstseinswandel heraus in diese Entwicklung zu kommen. Häufig sind Krisen die Auslöser dafür, dass dann eine Entwicklung möglich wird. So war es bei mir und so erlebe ich das bei vielen anderen. Es geht einfach nicht mehr weiter so, steht dann im Raum. Oder was? Oder eine gesundheitliche Krise oder was auch immer.
Ja.
Das ist einfacher, das ist das Schmerzhafte, aber einfacher. Dieses Thema, selbst das Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist furchtbar anstrengend.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe 2011 nach einem Burnout begonnen, mein Unternehmen so aufzustellen, dass es im Tagesgeschäft ohne mich klarkommt. Also das, ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Und viele der Unternehmer gehen auch leider erst in einen Nachfolgeprozess, wenn es schmerzhaft ist. Wie du angesprochen hast, entweder die Liquidität oder eben dann eine Krankheit ins Spiel kommt. Das ist sehr traurig oder sehr schade. Mhm. Also, ich habe mein Warum oder wofür. Ich bin auf dem Weg, mich selbst zu führen und bin da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und arbeite auch den Dingen, die mir wichtig sind. So, jetzt kommt die nächste Riege. Ich nenne sie jetzt mal die nächste, vielleicht siehst du es einen Tick anders. Das sind die Führungskräfte, die ich dafür ja in Anführungsstriche gewinnen möchte, diese neue Führungskultur, diese neue Gedanken auch in meinem System zu implementieren. Das haben die aber nicht so wirklich Lust darauf. Das ist ja auch wieder eine Praxis, die wir immer wieder erleben. Das sind einfach, es ist doch viel bequemer, wenn wir es bisher machen. Ob das jetzt ein menschenzentriertes Unternehmen war, das jetzt plötzlich KPIs einführen muss oder leistungsorientierter arbeiten muss oder die Unternehmen, die sehr leistungsorientiert gearbeitet haben, die aber jetzt aber einen anderen Weg gehen wollen, weil es vielleicht aus irgendeinem Grund sehr sinnvoll ist. Was sind da so deine Ideen dazu? Wie gehe ich da ran? Wie starte ich den Prozess? Ganz einfach.
Also ich glaube, das, was mir damals nicht bewusst war, aber im Nachhinein doch sehr wichtig geworden ist, ist, dass ich nicht verantwortlich bin für die Zufriedenheit meiner Führungskräfte und Mitarbeiter. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich verhalte. Ich bin verantwortlich als Unternehmer dafür, welchen Kontext ich schaffe. Und wenn mein Verhalten und der Kontext dafür gut sind, in diese Entwicklung zu gehen, dann habe ich meinen Dienst geleistet. Aber die Menschen müssen selbst da durchgehen. Das heißt, die Entwicklung geschieht nur dann, wenn die Menschen das wirklich wollen. Und es gab Menschen bei uns im Unternehmen, die waren sofort offen dafür. Da gab es eine große Bereitschaft und einen starken Willen. Und es gab Menschen, die sind erst nach 10 Jahren, haben die für sich erkannt, oh, das passt jetzt. Und das war nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern das war einfach vielleicht ihrer persönlichen Situation geschuldet. Vielleicht hat der eine gerade ein Haus gebaut, hat andere Schwerpunkte gehabt. Ja, es braucht ja auch dann den Rahmen und die Situation, die mich darauf einlassen lässt, auf das, was dort ansteht. Und das ist einfach, was ich gelernt habe, dass ich nicht verantwortlich bin dafür, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte zufrieden sind und sich in diesem Sinne entwickeln. Ich habe ein schönes Beispiel dafür, das habe ich in unserem Hotel in Kühlungsborn erlebt und erfahren. Da lief ich dort nämlich durch das Hotel und habe Mitarbeiterinnen beim Arbeiten gesehen. Die haben so einen kleinen Workshop für sich gemacht. Ich habe gesagt, hey, was macht ihr denn da? Sie sagten, ja, wir arbeiten an der Zufriedenheitsgarantie. Ich dachte, okay, klingt spannend. Dann lasst mich doch mal wissen, wie ihr die Zufriedenheit der Gäste garantieren wollt. Und dann sagten sie, weißt du, Bodo, wir sind jetzt so lange auf dem Obst-Salz-Bohm-Weg. Wir sind Beziehungskünstler. Die Menschen wachsen in der Begegnung mit uns. Wir sehen nicht den Gast, sondern wir sehen den Menschen. Und das alleine schon eine Wertschätzung, die jeden Menschen ja schon richtig gut gehen lässt. Hey, gut aufgepasst, kann ich gut nachvollziehen, ja, Beziehungsqualität, Beziehung gestalten, hat einen großen Anteil an der Zufriedenheit eines Menschen, sage ich, und was macht ihr noch? Ja, Bodo, Kontext, dann kam der Kontext, wir sind Meister im Gestalten von Atmosphären und produzieren leckere Essen und wir können den Himmel auf Erden bereiten und weißt du, wenn dann der Himmel auf Erden bereitet ist und wir als Mensch dort hineinkommen und für den Menschen da sind, dann kann eigentlich gar nichts anderes passieren, als dass der Mensch zufrieden ist. Vielleicht gut. Und was noch, fragte ich. Ich dachte, nee, das ist es doch. Oder wieso fragst du weiter? Sag ich, ja, ich hatte vor kurzem in unserem Haus für Zeit in Stille, wir haben ein Luxushotel in einem Klosterhotel umgebaut. sagt, da habe ich ein Seminar gehabt und eine der Seminarteilnehmerinnen hat am Tag ihrer Anreise die Diagnose Brustkrebs bekommen. Glaubt ihr, dass ihr mit all dem, was ihr dort gerade beschrieben habt, die Zufriedenheit dieses Menschen garantieren könntet? Da wurden sie ganz ruhig, sagten, nein, das liegt nicht in unserer Macht. Also das seht ihr, nur das, was in eurer Macht steht, nur für das könnt ihr auch Verantwortung übernehmen. Das liegt nicht in eurer Macht. Und was der Gast, was für den Gast gilt, gilt natürlich auch für den Mitarbeiter und für die Führungskraft. Die Bereitschaft, sich entwickeln zu wollen, liegt nicht in meiner Macht. Ich kann einladen, ich kann inspirieren und ich kann ermutigen. Und wenn alles nicht wirkt, dann ist eine Haltung gefragt im Umgang damit, die nennt sich zum Beispiel Geduld. Ja, aushalten können, Gelassenheit, immer wieder aufstehen zu wollen, von vorne beginnen zu wollen, nicht nachlassen zu wollen, beharrlich zu sein, ganz viel Liebe, die Menschen immer wieder einzuladen. Aber wenn die Menschen nicht wollen, erfahren sie keine Entwicklung. Punkt. Ausgeschlossen. Und so habe ich bei uns, nachdem ich selbst im Kloster war und ja 1,5 Jahre, nicht permanent, aber sehr regelmäßig, habe ich ja sehr viel gelernt, auch von den Mönchen, habe ich dann das, was ich im Kloster gelernt habe, in einem eigenen Format, was wir Curriculum genannt haben. Und dieses Curriculum ist der Kernprozess in unserem Unternehmen und dient der Persönlichkeitsentwicklung, dann aufgebaut und die Menschen eingeladen, daran teilzunehmen, um den gleichen Prozess zu durchlaufen, wie ich ihn für mich erfahren habe. Und daraus ist die Entwicklung entstanden. Und heute ist das Curriculum eigentlich die Erfolgsgeschichte. Das ist der Kern dessen, der gesamten Entwicklung, was ja auch viele mitbekommen haben mittlerweile bei uns, weil wir nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Curriculum sitzen haben, sondern jeder zweite Platz ist durch sogenannte Obstalsboma auf Zeit besetzt. Das sind Externe, die für sich entschieden haben, sie möchten eine Entwicklung wie die in unserem Unternehmen gerne gestalten, aber nicht als Kopie, sondern ganz individuell auf ihre Belange. Und ich habe viele Unternehmer auch im Curriculum sitzen gehabt, die im Anschluss daran ihr eigenes Curriculum gemacht haben und das Unternehmen dann eine tolle Entwicklung gemacht hat. Und das ist so eigentlich der Kernprozess. Und über diesen Kernprozess, zu dem wir Menschen eingeladen haben, ist dann die Entwicklung im Unternehmen geschehen. Und nichts von dem, worauf ich schauen darf, ist etwas, worauf ich stolz sein darf, sondern maximal dankbar. Weil es einfach zu viele Einflüsse dafür gab, auf das zu schauen, was ich jetzt sehe. Und auf die wenigsten davon konnte ich wirklich verfügen, über die wenigsten.
Ja, ganz, ganz stark. Ganz stark. Du wirst ja auf deinem Weg ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen gehabt haben, der mit dem Weg gar nicht klar kam. Wie bist du mit den Menschen umgegangen? Also wo du wirklich merkst oder auch der Gegenüber merkt, das matcht so nicht mehr. Wie hast du da agiert oder wie bist du mit so einer Situation dann umgegangen?
Das gehört erstmal dazu, erstmal indem ich das annehme. Mhm. Also ich glaube, einer der schwerwiegendsten Fehler, die ich in der Vergangenheit auch gemacht habe, war davon auszugehen, dass die Menschen genauso denken wie ich. Mhm. Ja, und jeder Mensch ist einzigartig und jeder hat seine eigenen Themen und das gilt es für mich anzunehmen und zu akzeptieren. Und dann gibt es Menschen, wie gesagt, die sind 8 Jahre dabei, aber die interessieren sich nicht für diesen Weg, den wir gegangen sind, sondern sagen einfach gute Arbeit für gutes Geld. Und das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder Einzelne sind wichtig, mit welcher Motivation sie auch immer dabei sind, Geld zu verdienen oder die Welt zu retten. Ich überspitze das mal so ein bisschen, ja. Aber es gibt natürlich dann auch Grenzen, die roten Linien. Und die rote Linie ist immer dann überschritten bei uns, wenn das Verhalten eines Einzelnen die Gemeinschaft frustriert.
Okay.
Ja, und da setzen wir dann tatsächlich an. Aber solange das nicht geschieht, kann jeder machen, was er will, wenn du so willst. Aber da gibt es halt schon Grenzen. Mhm. Und wenn diese Grenzen überschritten sind, dann gehen wir mit diesen Menschen ins Gespräch und arbeiten an der Entwicklung dieser Menschen innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb des Unternehmens.
Mhm. Ja, sehr gut, Sehr spannend. Also das heißt auch wirklich hier konsequent auch bei sich zu bleiben, bei seinen Werten zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt ist vorbei, jetzt funktioniert so nicht, in den Dialog gehen und dann eventuell eben die notwendigen Entscheidungen zu treffen, auch wenn es vielleicht finanziell schmerzhaft ist.
Ja, vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, das wir früher so auf den Inseln in den Hotels hatten. Da hast du dann ein Mitarbeiterteam gehabt und dann war da vielleicht, und es war schwer zu besetzen auf den Inseln, dann hast du vielleicht einen Mitarbeiter gehabt, der hat sich eben nicht an die Regeln gehalten, ist öfter in die Raucherecke gegangen und ist irgendwie damit dann zur Belastung für das Team geworden. Aber der Direktor hatte nicht den Hintern in der Hose, diesen Menschen dann rauszuschicken, weil er Angst hatte, dann nehme ich lieber mit dem schlechten Mitarbeiter, rechne ich lieber als mit einem zu wenig und ich komme gar nicht mehr klar. Aber dass diese Entscheidung natürlich zu Korrosion im gesamten Team führt, das war ihm damals nicht bewusst und da sind wir sehr, sehr, sehr konsequent. Es ist egal, wie es um uns steht, auch personell, wenn diese rote Linie überschritten ist, ist sie überschritten, ist Feierabend.
Also komplette Klarheit.
Das ist klar.
Ja. Wie darf ich mir vielleicht gar nicht so groß, aber wie darf ich mir denn heute so diese Führung von dir, Bodo, vorstellen in deinem Unternehmen? Wie führst du? Wie führst du? Was ist dir jetzt aktuell wichtig und wo ist deine Grenze der Führung und wie darf ich mir das vorstellen?
Operativ spiele ich keine Rolle mehr.
Okay.
Also ich bin operativ so gar nicht mehr im Geschehen. Meine Aufgaben bestehen darin, Formate anzubieten, Gespräche zu führen, Entwicklung zu ermöglichen, Startups zu ermöglichen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren Startups, wo dann Menschen aus dem Homegrown, aus dem Unternehmen heraus, dann eben Startups gegründet haben innerhalb der Unternehmensgruppe oder auch vielleicht mal zu ermutigen. Wir haben jetzt letztes Jahr eine Direktorin gehabt, die sich neu orientiert hat, auf der einen Seite noch mit dem Startup verbunden bleibt, aber eben auch eine freie Stelle geschaffen hat als Direktorin in dem Hotel. So und dann die Menschen im Team zu ermutigen, hey, auch wenn sich das gerade keiner vorstellen kann, einer von euch wird bestimmt dort in die Nachfolge gehen. Ja, und so ist dann ein F&B-Manager, der dann noch kurz zuvor gar keine Vorstellung davon hatte, Direktor dieses Hauses zu werden, war dann 8 Wochen später Direktor dieses Hauses mit dem Rückhalt des gesamten Teams. Mhm. Das sind so die Prozesse, wo ich hinschaue, ne, wo ich dann das sehe. Und heute sehen wir, ich habe vorgestern noch mit einem Mitarbeiter gesprochen aus dem Hotel, er sagte mir, ein langjähriger Koch, 12 Jahre, so lange besteht das Hotel. Sag mal, was seitdem unser F&B-Leiter der Direktor geworden ist, was geht hier eigentlich ab? Das ist ja so geil. Mhm. Also, und das sind so die Geschichten. Also eigentlich bin ich wie so ein Regisseur.
Ja.
Ja, der eigentlich dafür sorgt, dass die nächste Staffel entsteht, die nächste Folge entsteht. Ja. Das ist eigentlich das, was ich mache. Aber die Protagonisten und diejenigen, die Rollen dort besetzen und die Settings, das ist alles vor Ort. Aber ich sorge eigentlich dafür, dass eine neue Folge entsteht, dass eine neue Staffel entsteht, dass eine neue Geschichte entsteht. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Ich wollte dich gerade noch fragen, wie siehst du denn die Rolle des Unternehmers? Was ist denn die Rolle? Jetzt hast du sie schon gut beschrieben, denke ich. Ja, sehr, sehr spannend.
So, das ist das eine. Das andere ist aber auch natürlich, Dinge konsequent zu Ende zu denken. Also wenn wir darüber gesprochen haben, Menschen stärken, okay, wie sieht eine Führung aus, die Menschen stärkt? Haben wir schon 15 Jahre lang geübt. Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Haben wir auch 15 Jahre geübt und sind dann bei der Holokratie gelandet. Nicht bei der Autokratie, sondern Demokratie und Holokratie gelandet. Wie sieht eine Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Auch da haben wir unsere Hausaufgaben ein Stück weit gemacht, weil wir wissen, es gibt nichts Mächtigeres als das Wort. Dann, wie sehen Angebote aus, die Menschen stärken? Auch da haben wir schon ein bisschen geübt. Und auch, wie sehen Produkte aus, die Menschen stärken? Auch da haben wir geübt, haben aus einem Luxushotel ein Klosterhotel gemacht. Aber dann kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo du schaust, wo du auf die DNA eines Unternehmens schaust. Und diese DNA des Unternehmens in Korrelation setzt mit dem, was aktuell Zeitgeschehnissen ist und was es in Zukunft bedarf. Und dann kommst du auch nochmal zu sehr tiefgreifenden Fragen und wir befinden uns zum Beispiel gerade in einer der tiefgreifendsten Transformationen in der Geschichte unseres Unternehmens, nämlich, dass wir unsere Produkte vollständig umstellen. Wenn das Menschenstärken im Vordergrund steht, dann ist das Produkt eines Luxushotels in diesen Möglichkeiten extrem begrenzt. Ich kann die Mitarbeiter im Luxushotel stärken. Aber die Gäste reisen ja mit einer touristischen Motivation an und vielleicht nicht unbedingt mit der Motivation, für psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden zu sorgen, sondern vielleicht eher sich das gut gehen zu lassen, in der Hoffnung, nach dem Urlaub an der Diät vorbeizuschlittern. Und ich muss mir die Frage stellen, unter Klimabedingungen, weil das ist der zweite Zwei-Wortsatz, Menschen stärken, Verantwortung übernehmen, also Umwelt schonen. Wie lange kann ich diesen Luxus aufrechterhalten mit einem noch einigermaßen funktionierenden Gewissen? Das heißt also, wir befinden uns gerade in der Transformation, dass wir uns lösen von dem, was in der heutigen Vorstellung als Luxus beschrieben wird, vom Porsche, wenn du so willst, im übertragenen Sinne. Und wir wollen Trecker haben, nämlich mit denen ich Felder bestellen kann, auf denen etwas wächst. Menschlich und natürlich. Und das ist eigentlich gerade der Prozess, in dem wir uns bewegen.
Ja, ganz spannend. Vielleicht hierzu noch eine Frage, die auch nochmal auf deine Vergangenheit zurückgeht. Du hast dich ja entschieden, den neuen Weg zu gehen und gehst jetzt ja wieder einen neuen Weg. Wenn du da deinen Alltag anguckst, der ist ja sicherlich nicht linear, dass das zwar natürlich genauso funktioniert, wie du das wünschst. Was hast du denn da, oder wie gehst du mit diesen Schwankungen um? Wie bleibst du denn da beharrlich an deiner Arbeit oder auch mal rückblickend zu der damaligen Zeit, weil das ist ja wahrscheinlich noch der steinigere Weg gewesen als vielleicht heute. Wie konntest du immer wieder dieses für dich sagen, ja, das ist der richtige Weg, ich habe das Vertrauen, das wird so.
Also ich glaube, erstmal wurde Planung ersetzt durch Antizipation. Dann das bedingungslose Denken in Möglichkeiten.
Oh, sehr schön.
Also das ist so aus der Logotherapie bei uns heraus entstanden. Die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Und egal, was uns das Leben, die Gesellschaft oder Politik auch beschert, wir versuchen in allem, was da ist, ausschließlich Möglichkeiten zu sehen und aus diesen Möglichkeiten die Möglichkeit herauszunehmen, für die es sich lohnt, Wirklichkeit zu werden. Also wir denken nicht in hätte, könnte, wieso ist uns das passiert, die doofe Politik, das ist mir eigentlich total egal. Und da kommen wir wieder zu diesem bedingungslosen Vertrauen. Ja, dieses Vertrauen, das ist in den letzten 15 Jahren gewachsen, weil wir immer wieder gelernt haben, dass gerade die schlechten Zeiten dafür gut waren, dass Entwicklung möglich wird, mit der Konsequenz, dass wir darauf vertrauen, dass egal was uns Gesellschaft, Politik, Leben, was auch immer uns dort beschert wird, es immer gut ist für eine Entwicklung. Mhm. Und unsere Verantwortung liegt darin, in all diesen Widrigkeiten genau diese Möglichkeit zu entdecken, die zur Entwicklung führt. Nicht zu hadern mit dem, was nicht geht, sondern bedingungslos sich zu fokussieren auf das, was geht. Es ist, das haben wir später erfahren, Gustave Le Bon, der hat das Buch geschrieben, Psychologie der Massen, der hat ein Essay geschrieben über die sogenannte Elite. Und das ist das, was im 19. Jahrhundert von ihm als gemeinsame Schnittmenge der von ihm betrachteten Eliten herausgefunden wurde, ist, dass sie ausschließlich in Möglichkeiten denkt. Das wussten wir nicht, aber das ist etwas, wo wir merken, dass das nicht immer einfach ist. Und ich merke sogar, dass es Mitarbeiter gibt, die das auch herausfordern, auch die Geschäftsführung oder die Führung herausfordern, doch mal zu resignieren und zu sagen, jetzt geht's nicht weiter. Ja, sie challengen einen auch, weil es manchmal auch wirklich sehr komplizierte Situationen gibt und dann immer dabei zu bleiben, nur in Möglichkeiten zu denken, nichts anderes zuzulassen. Das ist eigentlich das, was uns auch die Sicherheit gibt. Und ich muss so lachen, vorgestern, das ist eigentlich so schön. Ich war vorgestern in einem unserer Hotels und für unsere Hotels bedeutet dieser Transformationsprozess nicht, dass die Hotels mit ihren Mitarbeitern wissen, wo sie in ein oder zwei Jahren stehen. Es kann sein, dass sie gar nicht mehr zu uns gehören. Und das wissen wir auch. Es ist ein hochpartizipativer Prozess. Krass. Und ich kam vorgestern in eines unserer Hotels in die Lobby und da war dann eine Kreidetafel und auf dieser Kreidetafel stand Happy New Year 2025 und dann stand um die 25 drum Abenteuer pur. Und das finde ich, weißt du, das ist genau das, was das für mich ausmacht. Da sind die Menschen bereit für ihre Heldenreise. Und die nächste Folge, die nächste Staffel. Mhm. Ja. Und vielleicht ist es dann irgendwann wie bei Yellowstone, dass ja, Yellowstone-Schild abgebaut wird und dann geht es in einem Spin-off weiter. Aber im Moment sind wir noch nicht bei einem Spin-off, sondern nur immer bei der nächsten Staffel.
Ich sehe dein Grinsen, ich sehe diese Begeisterung. Also ich finde das unfassbar. Also was ist denn dieses kleine Geheimnis, das du hast, dass du mit dieser vollen Begeisterung dieser Mission nachgehst? Gibt es da irgendwas, wo du uns mitgeben kannst? Oder ist es einfach nur dieses Denken in Möglichkeiten, dieses Urvertrauen dieses Weges? Was ist es?
Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängig ist, aus welcher Quelle wir schöpfen. Wir differenzieren so bei uns auch so mit Blick auf die Spiritualität. Wir bewegen uns ja am Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Und ich bin ja eher bei uns so verankert im Kloster und bei den unterschiedlichen christlichen, buddhistischen, indischen Traditionen. Und da gibt es so die trübe Quelle. Das ist die Quelle, die so der Domestizierung des Menschen entspringt. Also die Verletzung, die wir erfahren haben, die Meinung, die wir aufgedrückt bekommen haben und. So, und dann gibt es die klare Quelle, das ist die Quelle, in der wir aus dem Selbst schöpfen. Und ich glaube einfach, dass ich für mich mit dieser tiefen Reflexionsarbeit und dieser Sehnsucht danach, Menschen zu stärken, etwas gefunden habe, was mir einfach diese Energie schenkt. Denn das ist das, was ich merke. Dieses Menschenstärken ist das, was mir die Kraft und Energie und die Begeisterung in all dem gibt, wofür ich mich einsetze.
Ja,
Ja,
mega.
wenn in dem Gesicht eines erwachsenen Menschen die Augen eines kleinen Kindes leuchten, wenn in den Augen eines Erwachsenen das Licht wieder angeht, das ist das, was mich tief berührt. Und ich versuche einfach, durch mein Verhalten und den Kontext, die ich schaffe, durch das Feld, was ich bereite, die Furchen, die ich ziehe, einfach die Möglichkeit genau dafür zu geben, dass in diesen Furchen, in diesen Spuren genau das wächst. Eigentlich bin ich ein Bauer, der viel Freude daran hat, das Feld zu bestellen, ja, und die Dinge / Menschen wachsen zu sehen.
Ja, das war schon ein Schlusswort. Das war schon schlusswortreif. Sehr, sehr genial, Mensch. Lieber Bodo, ganz, 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 ganz lieben Dank für diese gemeinsame Zeit, und für diesen unglaublich tiefen und tollen Austausch. Hat mich riesig gefreut, und ich bin mir ganz sicher, ja, die meisten Zuhörer sind Unternehmer oder gegebenenfalls auch der Partner eines oder einer Unternehmerin. Und da viel mitnehmen zu können. Magst du vielleicht noch ein, zwei Worte sagen, wie man dich oder wie wir dich finden können, wo wir von dir ein Stück lernen dürfen, was es für Möglichkeiten gibt? Ja.
Es gibt so bei uns zwei Tendenzen. Ich habe von dem Startup gesprochen. Das sind die Upsalzboom-Wegbegleiter. Das einzige Unternehmen, das ich kenne, für das es sich lohnt, sich nicht zu bewerben, weil es nur homegrown. Das sind alles Mitarbeiter, die diesen Prozess der letzten 15 Jahre am eigenen Leibe miterfahren und gestaltet haben. Und die Upsalzboom-Wegbegleiter stehen so für die Entwicklung von Unternehmen und Unternehmenskultur. Und ich in dieser Runde stehe so für die persönliche menschliche Entwicklung. So teilen wir das Wissen auf. Also kann den Kontakt zu den Upsalzboom-Wegbegleitern geben, wenn sich jemand auch interessiert, ins Curriculum oder so zu gehen oder das Thema Leitbilderarbeitung. Das sind so Dinge, die laufen sehr stark über die Wegbegleiter. Und mich findet man dann eher so im Kloster zusammen mit Anselm, ja, wo ich 3, 4 Mal im Jahr Klosterkurse gebe oder in meinen Stille-Retreats. Ich war jetzt gerade in einem Stille-Retreat im Obleven, unserem Hotel für Zeit in Stille. Und ich stehe bei uns im Unternehmen mehr für die menschliche und persönliche Entwicklung. Also die Schaffung und Entwicklung der menschlichen Voraussetzungen für einen Weg. Und die Wegbegleiter stehen sehr stark dann in der Gestaltung des Kontextes in Verbindung mit den Menschen.
Sehr, sehr schön.
Also einfach über die Wegbegleiter, Upsalzboom Wegbegleiter, da finden alle, die sich für das Thema interessieren, Zugang zu den von uns bewegten Themen.
Danke dir. Magst du uns noch ein kleines Schlusswort mitgeben, einen kleinen Gedanken, der uns, nachdem wir den Podcast gehört haben, noch vielleicht ein paar Tage beschäftigen mag oder noch viel länger?
Gar nicht so viel. Also eine Frage, die mir auf meinem Weg immer wieder auch geholfen hat, die sich selbst zu beantworten am Ende eines Tages war: Was haben die anderen Menschen heute davon gehabt, dass es mich gibt?
Wow. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass du da warst, dass du wirklich sehr inspirierende Inhalte für uns mitgebracht hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, vielleicht nochmal vertiefen in der einen oder anderen Thematik. Also ich bin mir ganz sicher, das ist ein brandheißes Thema, das weißt du selber gut genug. Und ja, ich kann nur Danke sagen.
Vielen Dank, lieber Dirk, an dich. Das war wirklich sehr angenehm, mich mit dir auszutauschen. Danke dir.